Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin aufgewühlt. Die Nachrichten aus dem Nahen Osten erschüttern mich zutiefst. Wie können Menschen anderen Menschen solche Dinge antun, frage ich mich ein um den anderen Tag. Wie tief muss der Hass gefressen haben, bis man bereit ist für solche Barbarei? Das ist krank, richtig krank. Manche sagen jetzt, Israel sei selber schuld an dem aufgestauten Hass. Sie hätten die Palästinenser zu lange ausgeschlossen von Teilhabe und Wohlstand. Aber so einfach ist es nicht. Der Nahostkonflikt ist hochkomplex und er ist asymmetrisch. Auf der einen Seite steht ein demokratischer jüdischer Staat, der gegründet wurde, damit Juden nie wieder in ihren Wohnungen massakriert oder wie fliehende Rehe erschossen werden. Auf der anderen Seite steht eine Volksgruppe, die von extremistischen Nachbarregimen seit Jahrzehnten Waffen und Schulbücher voller Judenhass frei Haus geliefert bekommt. Der Gazastreifen, so habe ich gelesen, hätte sich zu einem Singapur des Nahen Ostens entwickeln können, zu einer Freihandelszone voller Wohlstand und mit Ferienressorts. Aber eine Lähmung hat ihn befallen und er hat sich zu einem waffenstarrenden Slum entwickelt. Die Mehrheit seiner Bewohner hat keine Hoffnung und keine Perspektive. Es ist etwas krank in dieser Welt, die Gott der Schöpfer so wunderbar gemacht hat. Schwer krank. Im Nahen Osten, aber nicht nur dort. Ach, könnten wir den Patienten doch so einfach zu Jesus bringen, wie die Freunde des Gelähmten in der Geschichte, die wir eben gehört haben, es konnten. Das heißt, so einfach war es ja auch nicht. Sie mussten dafür ein Haus beschädigen. Aber nicht, um den Drahtzieher einer Spezialoperation zu eliminieren, sondern um den Weg frei zu machen zu dem Bevollmächtigten Gottes für die Vergebung von Sünden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Lähmung in der Jesusgeschichte und mir scheint, es gibt solche Zusammenhänge auch in unserer Wirklichkeit im Oktober 2023. Welche Mühen braucht es heute, um zu dem durchzudringen, den Jesaja als Friedefürst angekündigt hat, der selber die Friedensstifter selig gepriesen hat und dessen Geist Frieden in seinen Trägern wachsen lässt, wie Früchte an einem Baum? Schauen wir auf Jesus, den Arzt. Er stellt die Diagnose und verabreicht das Heilmittel. Die Sünde ist die Ursache für deine Lähmung, sagt er dem Gelähmten, aber sei getrost, sie ist dir vergeben, von Gott vergeben, jetzt und hier durch mich. Und dann verschreibt er ihm Krankengymnastik. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Ich war auch am Freitag beim Arzt, wegen meiner operierten Hand. Gott sei Dank brauchte ich keine 4 Freunde, die mich dahin geschleppt haben, nur 4 Räder. Und es war auch nicht so voll, dass ich da nicht durch die Tür gepasst hätte. Jetzt bin ich endlich meine Orthese los und ab morgen bekomme ich Krankengymnastik, damit ich bald wieder eine Faust machen kann, wo der Daumen innen ist. Das klappt noch nicht. Dort, wo ich den Unfall hatte, haben sie die gerissene Sehne nicht bemerkt. Das wird schon wieder, hieß es. Hier haben sie genauer hingeschaut. Es wurde durchleuchtet, operiert, geschient und therapiert. Und jedes Mal habe ich ein Papier bekommen, wo drauf stand, was als nächstes zu tun ist. Eine Überweisung vom Hausarzt zum Orthopäden, weiter zum MRT, zur Handchirurgie, von dort ein Arztbrief für den Orthopäden und von dort Rezepte für Schienen und Schmerzmittel und schließlich zur Physiotherapie. Alles auf Papier. Jesus kam ganz ohne Papier aus, aber wir heute nicht. Wir haben hier ein großes Rezeptbuch mit sehr viel Papier, aber Vorsicht, ein Rezeptbuch, schwierig. Da steht aber sehr viel drin über Lähmung und über Sünde, über Heilung und wie es weitergehen kann. Ich lese uns einen Abschnitt aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Geht es jemandem unter euch schlecht? So bete er. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Ist jemand unter euch krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihm beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Bekennt einander also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Da hat einer einen Brief geschrieben an die Christen seiner Zeit. Einen ziemlich kurzen Brief, und eigentlich fängt er nur an wie ein Brief und hört nach 5 Kapiteln ohne den üblichen Briefschluss einfach auf. Martin Luther hat ihn nicht gemocht, diesen Jakobusbrief, weil er das Handeln stärker betont als seine geschätzten Paulusbriefe. Eine strohne Epistel hat er ihn deswegen genannt und weiter nach hinten gestellt in seiner Bibel. Aber Jakobus hat uns etwas Wichtiges zu sagen heute Morgen. Er ermuntert die Gemeinden, an die er schreibt, am Ende seines Briefes, in allen Lebenslagen die Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten, in guten wie in schlechten Zeiten, wenn man Schweres zu ertragen hat und genauso, wenn alles rund läuft, durch Singen und durch Beten. Ganz einfach. Für Kranke hat er eine längere Empfehlung. Die gilt natürlich erst einmal für den kranken Menschen und nicht für unsere kranke Welt. Der kranke Mensch muss sich nicht einfach seiner Krankheit ausgeliefert fühlen, hören wir hier. Er ist ja Teil einer Gemeinde und die kann er hinzuziehen in Gestalt der Ältesten der Gemeinde. Andere Ämter kennt Jakobus nicht. Wohlgemerkt, er kann sie hinzuziehen. Er muss das nicht tun. Die Initiative dazu soll vom Kranken ausgehen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, der nach einem Unfall einen Gehörschaden zurückbehalten hatte. Und er wurde dazu gedrängt, für sich beten zu lassen aus der Gemeinde. Und trotz wiederholter Gebetstermine, die dann auch stattfanden mit den Gemeindeältesten, stellte sich keine Besserung ein. Und irgendwann riefen die Ältesten das Thema Sünde auf. Vielleicht ist da was, was die Heilung verhindert in deinem Leben. Wollen wir nicht mal gucken? Das hat diesen Menschen sehr belastet. Und er hat es dann abgelehnt, dass die weiterkommen und für ihn beten. Jahre später war sein Gehör vollständig wiederhergestellt. Ganz ohne Gebete. Einfach durch Gottes freie Gnade, so sagt er es. Gott sei Dank sagt er noch was dazu. Denn man kann viel kaputt machen mit dieser Bibelstelle und Menschen auch in Depressionen treiben. Manche klammern sich an dieses Krankengebet nach Jakobus 5 wie an einen Rettungsring und haben fast ein magisches Verständnis davon. Als gäbe es einen Anspruch auf Heilung oder Genesung, wenn die Ältesten nur kommen, wenn sie Öl mitbringen, wenn sie diese Verse lesen und alles so machen, wie es da geschrieben steht. Aber Gott lässt sich nicht durch magische Praktiken zum Handeln zwingen. Das muss man deutlich sagen. Wenn er heilen will, dann heilt er, und wenn nicht, dann bleiben wir krank oder wir sterben sogar. Paulus hat 3-mal zum Herrn gebetet wegen seines Stachels im Fleisch, wie er seine chronische Krankheit nannte. Sie ist geblieben. Und stattdessen hat er ein tröstendes Wort von Gott bekommen. Auch das kann eine Option sein, die man genauso wenig verallgemeinern kann wie die Heilung für alle. Derselbe Paulus spricht davon, dass manchen das Charisma gegeben ist, die Geistesgabe, Menschen gesund zu machen. Bei Jakobus scheinen das alle Ältesten Kraft Amtes zu können. Ich bin auch ein Ältester. Ich habe diese Gabe bei mir in den 37 Jahren meines Christenlebens zumindest noch nicht bemerkt. Trotzdem bin ich einige Male zum Gebet nach Jakobus 5 gerufen worden. Und mir war es dabei immer wichtig zu sagen, das ist keine Methode, die einen Automatismus beinhaltet. Weder die Kranken noch die Ältesten dürfen sich am Ende schuldig fühlen, wenn nicht sofort etwas passiert in Richtung Heilung. Es kann gut und richtig sein, sich nicht mit seiner Krankheit abzufinden. Und ich denke, das ist der erste Impuls, wenn wir krank sind, sich nicht damit abzufinden. Paulus ist einen längeren Weg gegangen, bis er gesagt hat, ich habe jetzt Frieden damit. Aber letztlich muss man sagen, es geht nicht um ein paar Wochen, Monate oder sogar Jahre Lebenszeit hier bei Jakobus, sondern um Rettung und Vergebung in einem Ewigkeitshorizont. Es geht darum, dass der Mensch weiß, ich bin gerettet. Es geht darum, dass Gott ihn aufrichtet und es geht darum, dass er Vergebung erfährt. Diese drei Dinge nennt Jakobus. Die wollen wir mal genauer anschauen. Das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten, heißt es hier. Wer betet da eigentlich? Die Ältesten oder der Kranke? Die Grammatik lässt beides zu, das Gebet des Glaubens. Dem Zusammenhang nach denken wir an die Ältesten. Sie beten für den Kranken im Glauben, das heißt im Vertrauen auf Gottes Macht zu heilen. Sie können die nicht herbeibeschwören, auf jeden Fall. Aber sie können für den Kranken glauben, so wie die Freunde des Gelähmten in der Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es, und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem gelähmten Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Der Glaube der Geschwister wirkt manchmal wie eine ansteckende Gesundheit über Jesus auf die Kranken. Man kann das Gebet des Glaubens aber auch auf den Kranken beziehen. Durch die Glaubensgeschwister kann er wieder Hoffnung schöpfen und ein Gebet wagen im Vertrauen auf Gott. Und er erfährt dann, dass Gott ihm nahe ist. Und ihm wird neu bewusst, er muss sich nicht sorgen um sein ewiges Heil. Das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten. Der Herr wird ihn aufrichten. Das griechische Wort, das hier steht, meint sowohl das Aufrichten eines Liegenden im Bett oder eines Gebeugten, aber auch das Auferwecken oder Auferstehen eines Toten. Der naheliegende Sinn ist hier natürlich, dass der Kranke sich von seinem Krankenlager erheben wird. Aber man kann auch eine Ewigkeitsperspektive hier heraushören. Der Herr wird ihn auferwecken zum ewigen Leben. Das dürfte der Grund sein, warum in der katholischen Tradition aus dieser Stelle das Sakrament der letzten Ölung entstanden ist. Es soll auf das Sterben vorbereiten und dem Sterbenden Entlastung, Trost und Hoffnung für seine letzte Reise spenden. Jakobus hatte wahrscheinlich mehr die Genesung im Blick, aber es ist gut und wichtig, auch den Sterbenden beizustehen mit Gebet und Zuspruch. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Hier ist gar keine Bedingung genannt, von wegen, wenn er es ernstlich bereut und darum bittet. Die Bedingung ist schon erfüllt, wenn der Kranke die Ältesten ruft. Er entscheidet sich dann für eine Zusammenkunft im Glauben. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sünde bedeutet ja Gottesferne in der Tiefe. Und wo jemand Menschen hinzuruft, die Gegenwart Jesu mit sich bringen, da ist kein Platz für Sünde. Menschen begehen Sünden in der Bewusstlosigkeit für die Nähe Gottes. Wer andere zum Gebet zu sich ruft, sagt aber damit, ich wünsche mir die Nähe Gottes zurück. Was zwischen mir und Gott steht, wenn da was steht, soll dort nicht bleiben. Ich kannte mal jemanden, der hatte große Angst, eine Frau, vor der Sünde gegen den Heiligen Geist. Eine kleine Stelle kommt einmal vor bei Matthäus und Lukas. Und sie machte sich Sorgen, dass sie das vielleicht unwissentlich getan haben könnte. Ich kann euch versichern, wer sich solche Sorgen macht, der hat sie ganz bestimmt nicht begangen. Ganz sicher nicht. Denn sie kann nicht vergeben werden, weil der Mensch, der sie begeht, überhaupt kein Bedürfnis mehr hat nach Vergebung und nach Gemeinschaft mit Gott. Wer also Älteste zum Gebet zu sich ruft, der ist da auf der sicheren Seite. Und wer selber betet und sich nach Gott ausstreckt, braucht sich keine Gedanken zu machen über Sündenvergebung. Ihm sind seine Sünden vergeben, indem er sie ruft. Weil Jesus selbst am Kreuz noch denen vergeben hat, die nicht wussten, was sie taten. Wenn wir uns zu dem Gekreuzigten und zu dem Auferstandenen wenden, dann erreicht uns seine Vergebung mitten in unserem Wunsch nach Nähe. Am Ende wird Jakobus grundsätzlich. Bekennt einander also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Da geht es jetzt gar nicht mehr um Kranke und Älteste, sondern um alle Geschwister in der Gemeinde. Füreinander beten und einander bekennen, was die Seele beschwert, das macht uns heil. Es nimmt uns hinein in eine heilsame Gemeinschaft, die wir dadurch bilden. Es macht uns innerlich gesund. Und innerlich gesund sein wirkt sich auch oft auf die körperliche Gesundheit aus. Nicht immer, aber vielleicht öfter, als wir denken. Deshalb lasst uns Verantwortung übernehmen für die unter uns, die krank sind, körperlich und seelisch. Lasst uns Wege zu Jesus suchen mit ihnen, wenn sie ihn als unerreichbar erleben, wie die Freunde in der Markus-Geschichte. Und lasst uns, wenn wir selber krank sind, den Mut nicht verlieren. In der Gemeinde sind welche, die haben den Glauben und die Kraft, uns zu Jesus zu tragen. Rufen wir sie doch einfach mal zu uns und erleben wir mit ihnen und durch sie heilsame Gemeinschaft. Wir wollen unsere kranke Welt zu Jesus tragen. Sie ist an vielen Stellen gelähmt und in abgrundtiefe Sünde verstrickt. Wenn wir keine Hoffnung für sie haben, wer dann? Wenn wir nicht auf den vertrauen, der sie so sehr geliebt hat, dass er ihr seinen Sohn als Heilung geschickt hat, wer sonst? Ich möchte deswegen jetzt mit euch auf einen Aufruf aufgreifen, der uns über den Baptistischen Weltbund erreicht hat. Da geht es heute aus aktuellem Anlass um die Situation im Nahen Osten. Ich lese zuerst den Aufruf, dann stehen wir auf und ich lese die Fürbitten. Sie schreiben, Baptisten in ganz Israel und den palästinensischen Gebieten bitten um inständiges Gebet für einen gerechten Frieden. Dazu gehören die Vereinigung der Baptistenkirchen in Israel mit 17 Baptistengemeinden und der Rat der örtlichen evangelischen Kirchen im Heiligen Land, der 13 Baptistenkirchen in den palästinensischen Gebieten vertritt, darunter eine Baptistenkirche in Gaza. Lasst uns gemeinsam als baptistische Familie, die in Jesus Christus eins ist, mit allen trauern, deren Angehörige getötet wurden oder gefangen gehalten werden. Lassen Sie uns Wege der Friedensstiftung beschreiten, die den Terrorismus und alle Handlungen, die sich gegen Zivilisten richten, eine entmenschlichende Sprache verwenden oder die Menschenrechte auf der Grundlage der ethnischen Zugehörigkeit oder des Glaubens einschränken, unmissverständlich ablehnen. Lassen Sie uns mit der Barmherzigkeit Christi großzügige Hilfe und Unterstützung leisten. Stehen wir zusammen mit unserer baptistischen Familie und allen, die leiden, und hören wir inmitten von Komplexität und Gewalt erneut auf die Worte des Propheten Micha, gerecht zu handeln und Barmherzigkeit zu lieben und demütig zu wandeln, im Streben nach wiederherstellender Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen. Unsere baptistischen Führungspersönlichkeiten in der Region haben die folgende Fürbitte vorbereitet. Lasst uns dazu aufstehen. Es sind 10 Bitten. Nach jeder Bitte antworten wir mit den Worten, Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich für ein schnelles Ende des Konflikts und für die Verhinderung einer Eskalation zu einem größeren Krieg in der Region. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich darum, dass der Gott allen Trostes denjenigen beisteht, die den Verlust eines geliebten Menschen betrauern. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich für die Menschen, die während des Konflikts verwundet wurden und für diejenigen, die sie medizinisch versorgen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich für die Sicherheit und Befreiung der Geiseln und beten für Vermittler, die ihre Freilassung ermöglichen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich um Weisheit und Unterscheidungsvermögen für die Verantwortlichen, damit sie Entscheidungen treffen können, die zu dauerhaftem Frieden führen und das Leid lindern. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass Christen aus aller Welt sich im Gebet für den Frieden vereinen und allen Völkern die Liebe Christi zeigen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich für die Sicherheit der einheimischen Anhänger Jesu und dafür, dass sie vor Extremismus und Hass geschützt werden, insbesondere junge Menschen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass Gott unsere Gemeinden in dieser schwierigen Zeit durch die Kraft des Heiligen Geistes als wirksame Zeugen einsetzt, einschließlich der Baptistengemeinde in Gaza und ihres laufenden Dienstes. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass Christen auf der ganzen Welt großzügig spenden, während unsere baptistische Familie in diesem Gebiet versucht, in dieser kritischen Zeit des Leidens ganzheitlich zu dienen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich für Frieden, Hoffnung und Sicherheit in der gesamten Region und dass die Sonne der Gerechtigkeit mit heilenden Strahlen aufgeht, damit Israelis und Palästinenser ein Leben in Frieden und Freiheit miteinander führen können. Herr, wir bitten dich. Amen.